Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 13. Juni 2023, gleich dem 23. Rodat 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Volksmujahedin, der Anfang am Ende«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und Venezuela unterzeichnen 19 Kooperationsabkommen. Kanani, Iran hat JCPOA-Verhandlungstisch nie verlassen. Eurostat. Deutschland importiert Öl aus Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und Venezuela unterzeichnen 19 Kooperationsabkommen. Iran und Venezuela haben ihre Entscheidung bekannt gegeben, das bilaterale Handelsvolumen auf 20 Milliarden Dollar zu erhöhen, während der iranische Präsident Ibrahim Raisi Caracas besucht. Wir haben beschlossen, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu verstärken, sagte Präsident Raisi am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem venezuelanischen Amtskollegen Nicolas Maduro in Caracas. Das Handelsvolumen zwischen Iran und Venezuela wird im ersten Schritt auf 10 Milliarden Dollar erhöht. Im zweiten Schritt kann es auf 20 Milliarden Dollar erhöht werden, sagte der iranische Präsident. Raisi erklärte, dass die Beziehungen Teherans zu Caracas keine gewöhnlichen diplomatischen Beziehungen, sondern strategischer Natur seien. Die gemeinsamen Interessen, Haltungen und Feinde haben dazu geführt, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu vertiefen und strategisch zu gestalten, so Raisi weiter. Vor der Pressekonferenz haben die Minister und andere Regierungsverantwortliche beider Länder in einer offiziellen Zeremonie insgesamt 19 Kooperationsvereinbarungen und Absichtserklärungen unterzeichnet. Die Vereinbarungen zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Caracas in vielen Bereichen auszubauen, darunter in Petrochemie, während beide Seiten die allgemeine Zusammenarbeit im Ölsektor ausbauen wollen. Teheran und Caracas werden auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Energie, Versicherungen, Seetransport, Hochschulbildung, Landwirtschaft, Medizin, Kultur und Bergbau stärken. Auf formelle Einladung seines venezuelanischen Amtskollegen traf Raisi an der Spitze einer hochrangigen Delegation am Montag in Caracas ein. Eine hochrangige Delegation aus Außen-, Öl-, Verteidigungs- und Gesundheitsministern begleitet Raisi auf der fünftägigen Reise, die ihn später nach Nicaragua und Kuba führen wird. Kanani, Iran hat JCPOA-Verhandlungstisch nie verlassen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat gesagt, dass Iran den Verhandlungstisch in Wien nie verlassen und Ernsthaftigkeit zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA gezeigt habe. Auf einer Pressekonferenz am Montag in Teheran sagte Nasser Kanani, dass Iran diplomatische Bemühungen um die Aufhebung grausamer Sanktionen, die gegen das Land verhängt wurden, nachdem die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren, nie aufgegeben habe. Die iranische Regierung hat den Verhandlungstisch nie verlassen und ihre Bereitschaft gezeigt, ernsthafte und substanzielle Verhandlungen zu führen, um ein Ergebnis zu erreichen, sagte er. Vor zwei Tagen sagte der Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei diesbezüglich, es sei nichts Falsches daran, eine Einigung zu erzielen, wenn die nukleare Infrastruktur Irans unangetastet bleibe. Ayatollah Khamenei machte jedoch deutlich, dass Iran dem Westen nicht vertraut, der seine Versprechen viele Male gebrochen und sich als nicht vertrauenswürdig erwiesen hat. Mit Hinweis auf die Äußerungen des Revolutionsführers wies Kanani darauf hin, dass Iran sich weiterhin in erster Linie darauf verlassen werde, die Sanktionen zu neutralisieren, da es dem Westen nicht traue und gleichzeitig Verhandlungen über die vollständige Aufhebung der Sanktionen führen werde. Wir haben klare, prinzipielle Ansichten zum JCPOA und zu den Atomverhandlungen, so der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Multilaterale diplomatische Bemühungen um die Wiederbelebung des JCPOA sind seit letztem August ins Stocken geraten, während Iran den USA die Schuld dafür gibt, dass sie nicht garantiert haben, dass sie das Abkommen nicht erneut verlassen werden. Die USA zogen sich im Mai 2018 unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aus dem JCPOA zurück, der mit der Aufkündigung des Abkommens begann, Sanktionen gegen Iran zu verhängen. Eurostat. Deutschland importiert Öl aus Iran. Nach den neuesten Daten von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, hat Deutschland zum ersten Mal seit 5 Jahren Öl aus Iran importiert. Deutschland hat laut dem Eurostat im März 69.737 Tonnen Rohöl und Erdölprodukte aus Iran importiert. Das Land hatte zuletzt im Oktober 2018 10.000 Tonnen Rohöl oder Erdölprodukte aus Iran importiert. Bulgarien, ein weiteres Mitglied der Europäischen Union, hat auch in den ersten 3 Monaten des aktuellen Jahres 147 Tonnen Rohöl oder Rohölprodukte aus Iran importiert, was natürlich keine bemerkenswerte Zahl ist. Damit haben 2 EU-Mitgliedstaaten in den ersten 3 Monaten 2023 im Widerspruch mit der Ölembargo-Politik der USA gegen Iran Rohöl- oder Erdölprodukte aus diesem Land gekauft. Die EU-Ölimporte aus Iran beliefen sich in diesem Zeitraum auf 69.884 Tonnen, was seit 2018, als die USA aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA ausgestiegen sind, beispiellos ist. Dem Eurostat-Bericht zufolge haben Bulgarien, Rumänien und Polen in 2022 insgesamt 4.181 Tonnen Rohöl oder Ölprodukte aus Iran gekauft. Die Veröffentlichung der Statistiken über Ölimporte aus Iran in einer offiziellen europäischen Datenbank zeigt den Wunsch der Europäer, sich von den US-Sanktionen zu distanzieren oder zumindest ihren Widerstand gegen die US-Sanktionspolitik zum Ausdruck zu bringen. Borrell: US-Sanktionen verstoßen gegen internationale Vorschriften. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell hat die US-Sanktionen gegen verschiedene Länder als extraterritorial bezeichnet und erklärt, die Maßnahmen würden gegen internationale Vorschriften verstoßen. Eigentlich kommt das Wort Sanktionen in keinem europäischen Vertrag vor. Der verwendete Ausdruck lautet restriktive Maßnahmen. Wir schränken einige Maßnahmen ein, etwa den Kauf von russischem Gas und den Verkauf von Elektronik an Russland, die es für die Waffenproduktion benötigt, sagte der EU-Außenbeauftragte am Sonntag in einem Interview mit der englischsprachigen malaysischen Tageszeitung The Straits Times. Es gibt einen großen Unterschied zwischen unseren restriktiven Maßnahmen und denen der Vereinigten Staaten. Unsere Maßnahmen sind nicht extraterritorial. Wir können von einem indonesischen Unternehmen nicht verlangen, dass es sich an unsere Gesetze hält. Aber jeder muss sich an US-Sanktionen halten. Wir halten das für einen Verstoß gegen internationale Vorschriften, so Borrell. Wir glauben nicht daran, unsere Gesetze Drittländern aufzuzwingen. Daher können wir indische Unternehmen nicht daran hindern, russisches Öl zu kaufen, und sie tun es, fügte der EU-Außenbeauftragte hinzu. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begann im Februar 2022. Seit Beginn des Konflikts haben die USA und ihre europäischen Verbündeten beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt und eine große Anzahl fortschrittlicher Waffen in die Ukraine geliefert, obwohl der Kreml wiederholt davor gewarnt hat, dass solche Maßnahmen nur den Krieg verlängern werden. Auf die Frage, ob die Europäische Union einen Friedensplan für die Ukraine habe, der für beide Seiten akzeptabel wäre, sagte Borrell, Jeder will Frieden, wir auch. Und diejenigen, die sich am meisten Frieden wünschen, sind die Ukrainer. Aber was bedeutet Frieden? Frieden ist mehr als kein Krieg. Wir sollten die Begriffe nicht verwechseln. Wenn ich den Krieg stoppen will, weiß ich, wie ich es sehr schnell tun kann. In einer Woche. Ich höre auf, die Ukraine zu unterstützen, höre auf, Waffen in die Ukraine zu schicken und der Krieg wird aufhören, weil die Ukraine kapitulieren muss. Würde das Frieden bedeuten? Nein, Frieden ist etwas mehr. Borrell sagte, Frieden bedeutet, das Existenzrecht der Ukraine anzuerkennen, internationale Grenzen zu respektieren, sowie die Kriegsentschädigungen und Rechenschaftspflicht Russlands zu regeln. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohsen Yeghone mit dem Titel Divar, das heißt die Wand.
زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. ما کوه بودیم رو به روی هم، خاطرمون از هم یه مشنگه. از اون همه احساس بین ما حسی به جز عادت نمیمونه. ما داغ بودیم و از این حالت نمیمونه. ما دو بودیم و نفهمیدیم چیزی از این حالت نمیمونه، چیزی از این حالت نمیمونه. تو این اتاق تنگ و دلگیرم، تا باقی عمرم یه جور سرشه. من از خودم فاصله میگیرم، دیوار هی نزدیک تر میشه. میخندم و دردامو میشمارم، تلخ ولی شاید دلم باشه. وقتی برای قصه هم جا نیست، دیوارو حال میدم تمام جاشه. احوالم پریشونه، دیوار با من هم زبون میشه. اما سر هر چیز بیمورد با هم دوباره حرفمون میشه، با هم دوباره حرفمون میشه. وقتی آدم پای بی احساس می سازه، یه کوه بی احساس می سازه. ما کوه بودیم روبروی هم، خاطرمون از هم یه مش سنگه. ما بی تفاوت زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. تو این اتاق تنگ و دلگیرم تا باقی عمرم یه جور سرشه. من از خودم فاصله میگیرم، دیوار هی نزدیکتر میشه. میخندم و دردام و میشمارم تلخه، ولی شاید دلم باشه. وقتی برای قصه ها جانیست، دیوار هل میدم امام جاشه. وقتی برای قصه ها دیوارو هل میدم قمام جاشم. ما بی تفاوت زندگی کردیم،
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen zwei Dörfer aus der Provinz Korkiluye und Boy Ahmad im Westen Irans vorstellen. Nämlich die Dörfer Karik und Morin, zwei Ortschaften, die in früheren Zeiten an der achämenidischen Route lagen und daher sehr berühmt waren. Heute zählen sie wegen ihrer schönen Aussichten und Naturlandschaften zu den touristischen Ortschaften der Gegend. Das Dorf Karik, das rundherum von Dena-Gebirge umgeben ist, liegt 15 Kilometer südwestlich von Sisacht. Bis zur Stadt Yosud sind es rund 25 Kilometer. Es liegt 1700 Meter über dem Meeresspiegel und hat im Frühling, Sommer und Herbst ein gemäßigtes Klima. Im Winter ist es kalt und trocken. Der Fluss Karik fließt auch durch diese Gemeinde. Die Ortschaft ist eine der ältesten Gemeinden Denas. Schon vor Einwanderung der Arier in Iran lebten dort Menschen. Die alte Route der Achämeniden lag 15 Kilometer vom Dorf entfernt. Die Bewohner von Karik sprechen Lorisch und sie sind schiitische Muslime. Laut letzten durchführten Statistiken im Jahr 2006 leben in dieser Gemeinde 3.882 Personen. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Karik auf Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei. Ein Teil der Einwohner ist im Dienstleistungsbereich und in der Herstellung von Kunsthandwerk tätig. Zu den landwirtschaftlichen Produkten zählen Reis, Weizen, Gerste und Linsen, und aus den Obstgärten erntet man Trauben, Pfirsiche, Kirschen und Aprikosen. Es werden auch Milchprodukte wie Milch, Joghurt und getrockneter Quark gewonnen, sowie noch Viehfett. Die Frauen beschäftigen sich mit dem Knüpfen von Teppichen und Kelims und helfen somit ihrer Familie.
Thank you.
Das Gebirgsdorf Karek liegt auf einem nicht sehr steilen Abhang und hat eine zentierte Wohnstruktur. Die meisten Häuser sind einstöckig mit dicken Mauern. In der alten Struktur schaffen die Holzhäuser mit ihrer interessanten Architektur und den kleinen Bachlein, die durch die Gassen fließen, ein einzigartiges Bild. Die alten Häuser sind aus Holz, Lehm und Rotziegeln gebaut worden, wobei man allerdings bei den neuen Bauten moderne Baumaterialien wie Stahlträger, Zement und Ziegel verwendet. Jedes Haus hat ein Lager für Getreide, Futter und Brennholz. Es besteht aus Zimmer und Wohnzimmer, Küche, WC und Bad sowie einer Terrasse und dem Stall für das Vieh. Das Holz, die einzige Brennstoffquelle ist, gibt es ein eigenes Lager für Brennholz. Das Dorf Karek hat sehr viele touristische Gelegenheiten. Das gute Klima in dieser Ortschaft, das auf seine Lage in den Tälern zurückzuführen ist, und die gute Erreichbarkeit von Sisacht führen viele Reisende in dieses Dorf. Besonders auch deshalb, weil man von hier aus den Dena-Gipfel erklicken kann. In den ersten Monaten des Jahres kommen viele Touristen zu dem Fluss, denn dort gibt es viele Bäume, Weintraubengärten und Reisfelder sowie kleine Bäche und auch ein Fischzuchtbecken. Die schöne grüne Aussicht und die vielen Eichen machen aus dieser Gegend eine attraktive Landschaft. Als weitere Attraktionen kann man auf die Wanderung der Nomaden in der Provinz von ihrem Winterquartier zu den Sommerquartieren hinweisen. Zu den religiösen Anziehungsorten zählen Imam Sadeh Asrar, Imam Sadeh Isaac, Imam Sadeh Ali und Shah Nematullah. Die meisten Bewohner von Karek tragen lorisch-bachtiarische Trachten. Die Mädchen des Dorfes ziehen bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Festen schöne und bunte Kleider an. Man erreicht das Dorf durch eine asphaltierte Straße von Yosud und Sisacht aus.
Das Dorf Marin ist eines der vielen Dörfer aus der Provinz Kohkiluye und Boir Ahmad. Es liegt 36 Kilometer nördlich der Stadt Gachsaran und 198 Kilometer südöstlich von Yasuj in einer Höhe von 1080 Meter über dem Meeresspiegel. Im Norden dieser Gemeinde erhebt sich der Berg Wali Ganj und im Südwesten der Berg Kardi. Der Fluss Shah Bahram fließt vom Nordosten durch das Dorf. Das Klima ist in der Ortschaft im Frühling und im Herbst angenehm, im Sommer jedoch relativ warm und im Winter kalt und trocken. Die Bewohner von Marin sprechen Lurisch und sie sind schiitische Muslime. Die Schuschroute, die in der achämenidischen Zeit Richtung Persepolis und Bishapur führte, lag 7 Kilometer entfernt von dieser Gemeinde. Das Einkommen der Dorfbewohner von Marin beruht auf Landwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei und dem Dienstleistungsbereich, aber auch auf dem Kunsthandwerk. Ein Teil der Einwohner sind traditionelle Hirte oder Viehzüchter. Sie ziehen Ende April in ihre Winterquartiere und kommen Ende September wieder in die Sommerquartiere zurück. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen, Gerste und Gemüse. Von den Obstgärten erntet man Granatäpfel und Zitronen. Da in diesem Dorf Viehzucht betrieben wird, gibt es auch sehr viel Fleisch, Milchprodukte wie Joghurt, Butter, getrockneten Quark, Ayran und auch Viehfett. Die Frauen und Mädchen von Morin stellen neben ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch Handarbeits, wie Kilims, kleine Teppiche und Georgims her. Das Dorf Marin befindet sich auf einem nicht sehr steilen Berghang und hat eine zentrierte Wohnstruktur. Die Häuser haben flache Dächer, Balkons, kleine Fenster und dicke Wände. Die Mauern sind oft mit Stroh und Lehm bedeckt. Die meisten Bauten liegen südlich und sind aus Stein, Ziegel, Lehm, Rotziegel und Holzbalken errichtet worden. Die Gassen sind breit und gut begehbar. Das Dorf wird jährlich wegen seines guten Klimas und der schönen Aussicht von vielen Besuchern und Naturliebhabern besucht. Die hohen Wälder sind im Frühling und im Sommer gute Orte, um sich erholen zu können. Auch die Gegend nahe des Sees Kosar zählt zu den touristischen Attraktionen von Marin. Der See hinter dem Staudamm, der 17 Kilometer von Marin entfernt ist, ist ein passender Ort für verschiedene Wassersportarten. In der Region gedeihen vielfältige Heilpflanzen wie Tragant, Buritsch und Stiefmütterchen. Auch diverse Tiere und Vögel sind dort zu sehen, so zum Beispiel Wölfe, Füchse, Hasen, Gämsen, Wildschweine, Falken und Rebhühner. Da in Gachsoran die Temperaturen im Sommer oft bis zu 40 Grad ansteigen, sind die kühlen Bächlein und die schönen grünen Gärten in dieser Gegend gute Erholungsgebiete. Um in das Dorf Morin gelangen zu können, muss man über eine asphaltierte Strecke von Gachsoran losfahren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nodere Gulchin mit dem Titel Eito Panoho Yoram auf Deutsch O du, die mich schützt und mein Freund ist. Thank you.
خسته گرد عالم در منز کس ندیدم من خسته گرد عالم در منز کس ندیدن تا دردش دیدن تا دردش دیدن درمان من گرفته کشیده که این نوح روح دیده از گریه عالمی بی از گریه عالمی بی توفان من گرفته ز گریه بگذر زان سوی گریه بنگر عشاق روح گشته ریحان من گرفته بر صدر دل نشسته مستان و می پرستان میدان من گرفته میدان من گرفته Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Volksmujahedin, der Anfang am Ende. Weiterhin guten Empfang.
Im Oktober 2021 veröffentlichte die deutsche Wochenzeitung Die Zeit einen Untersuchungsbericht über die Mujahedin-e-Khalq-Organisation, bekannt als Volksmujahedin MKO, eine antiiranische Terrorgruppe, die jetzt in Albanien ansässig ist. Der Bericht legte offen, wie die Gruppe mit offener und verdeckter Unterstützung deutscher Behörden in den 90er Jahren in einem Militärlager im irakischen Gouvernement Diyala Flüchtlingskinder aus der Stadt Köln zu Soldaten ausbildete. Als Reaktion darauf reichte die deutsche Niederlassung der MKO eine Klage ein, ein verzweifelter Versuch, das Gesicht der Gruppe zumindest in Europa zu wahren. Die Klage legte Einspruch gegen 8 Passagen im Zeitmagazinartikel ein und drängte auf deren Entfernung. Das Magazin behauptete sich und löste einen langwierigen Rechtsstreit aus, der mehr als 10 Monate dauerte, bevor das Hamburger Landgericht die Klage im Februar zugunsten von Die Zeit abwies. In einem vorläufigen Urteil vom 19. Januar befand das Hamburger Landgericht nahezu alle Passagen für rechtmäßig und lehnte den Unterlassungsantrag ab. Der Bericht dreht sich um Amin Gul Maryami, einen iranisch-deutschen Staatsbürger, der von der MKO als Kindersoldat rekrutiert wurde. Amin kam Anfang der 80er Jahre als Flüchtlingskind nach Deutschland. Dem Bericht zufolge wurden er und viele andere junge iranische Flüchtlingskinder in Köln gewaltsam in den Irak verschleppt, um dort als Kindersoldaten gegen die Islamische Republik Iran ausgebildet zu werden. Der Gerichtsstreit begann im April letzten Jahres, fast 6 Monate nach der Erstveröffentlichung des Artikels. Amin erschien vor Gericht, um als Zeuge auszusagen, wurde aber nicht gehört. Während andere Opfer sich aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, nicht über ihre erschütternde Tortur in der Gefangenschaft des MKO zu berichten, beschloss Amin, sein Schweigen zu brechen. Die Ermittlungen ergaben, dass Mitte der 90er Jahre mindestens 40 Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern als Flüchtlinge nach Köln gekommen waren, in den Irak geschmuggelt wurden. Gul Maryami, geboren in der Stadt Abadan im Südwesten Irans, war einer von ihnen, die mindestens 12 Jahre im Camp Ashraf verbrachten, dem berüchtigten Hauptquartier der damaligen Terroristensekte. Die meisten der 40 Minderjährigen, die mutmaßlich aus Köln in den Irak geschleust wurden, sind angeblich mittlerweile ausgestiegen. Viele sollen wieder in Köln leben, hieß es in dem Bericht. Mindestens 10 sollen sich jedoch irgendwo auf der Welt bei der MKO aufhalten. Einige sollen bei Anschlägen im Irak ums Leben gekommen sein. In einem Folgeartikel für Zeit Online im November 2021, der von anderen Nachrichtenagenturen reproduziert wurde, sagte Luisa Hommerich, die den Originalbericht erstellt hatte, dass Gul Maryami und andere von MKO-Agenten mit Psychotricks, Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche manipuliert und festgehalten wurden. Basierend auf monatelangen Recherchen, Archivmaterial und internen Dokumenten enthüllte Zeit Online, dass der Terrorkult in Europa und den USA unter dem Label Nationaler Widerstandsrat Iran operiert und ein Hauptquartier in einem Nobelviertel Berlins hat. Mit den Worten der deutschen Journalistin Luisa Hommerich: Ehemals auf den Terrorlisten westlicher Regierungen betreibt die MKO heute Lobbyarbeit und pflegt Kontakte zu westlichen Politikern, was auf eine geheime Absprache zwischen der Terrorsekte und westlichen Staaten hinweist. Die Gruppe genießt die Unterstützung des sogenannten Deutschen Solidaritätskomitees für einen freien Iran, DSFI, in dessen Beirat unter anderem die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sitzt. Deutsche Abgeordnete, darunter Thomas Erndl, CSU, Lukas Köhler, FDP und Bernhard Daldrup, SPD, haben häufig an den Veranstaltungen von MKO und DSFI teilgenommen. Auch Norbert Lammert, der von 2005 bis 2017 der 12. Präsident des Deutschen Bundestages war, wurde bei Veranstaltungen von Rajavi, der Führerin der Terrorsekte, gesehen. Der Bericht von Zeit Online enthüllte unter Berufung auf anonyme Quellen, dass hochrangige deutsche Politiker wie Süssmuth mit dem DSFI zusammengearbeitet haben, um viele dieser jungen Flüchtlinge aufzunehmen, nachdem sie Camp Ashraf im Irak verlassen hatten. Und die meisten von ihnen landeten nach ihrer Ankunft in einer Villa in Berlin-Wilmersdorf. Die geschmuggelten Kinder wurden wie der Rest der MKO-Streitkräfte vor jeglichen Informationen von außen geschützt und durften weder Zeitungen und Zeitschriften lesen, noch Radio oder Musik hören. Das verfügbare Internet wurde stark zensiert. Eines der im Bericht zitierten Kinder sagte: "Wir dachten, wir kämen nach Europa, in die Freiheit, aber in Berlin überwachten uns die Verantwortlichen der Organisation weiterhin geistig, emotional, sozial und finanziell." Diese Manipulation und Gedankenkontrolle, so der von Dissidenten zitierte Bericht, sei dazu gedacht, billige Arbeitskräfte zu gewinnen, die für die Ziele des Terrorkults arbeiten würden, nämlich Propaganda gegen Iran. Manche hätten nach Politikern gesucht oder die deutschsprachigen Webseiten der Organisation auf dem neuesten Stand gehalten. Andere organisierten Demonstrationen, heißt es in dem Bericht. Die meisten dieser Menschen wurden auch aufgefordert, Spenden für den Terrorkult zu sammeln, indem sie in Fußgängerzonen standen und manipulierte Bilder von Folteropfern und hungernden Kindern zeigten. Diese Praxis erstreckte sich auch auf heimliche Clubs, die von der Berliner Villa aus betrieben wurden. Einige dieser Clubs sind immer noch aktiv unter dem Namen Hilfe für Menschenrechte im Iran, Verein für Menschen und Freiheit oder Verein für Hoffnung auf die Zukunft. Ein ehemaliges MKO-Mitglied wurde mit den Worten zitiert, dass sie für ihre Lobbyarbeit lediglich einen oder zwei berühmte Namen benötigen, diese mit Aufmerksamkeit und Komplimenten überschütten und Geschenke verteilen. Im nächsten Schritt wird die Person gebeten, einen Verein zu gründen, der sich für die MKO einsetzt. Laut dem preisgekrönten MSNBC-Journalisten Richard Engel erhielt Donald Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton im Laufe der Jahre mehr als 180.000 US-Dollar für Reden bei MKO-Veranstaltungen. In einem Bericht des Guardian vom Juli 2018 hieß es, Boltons Aufstieg zum Sicherheitsberater von Trump habe die Gruppe neu belebt und ihr geholfen, ihre düstere Vergangenheit zu begraben und sich als demokratische und populäre Alternative zur Islamischen Republik darzustellen. Auch Rudy Giuliani, Donald Trumps persönlicher Anwalt, nahm regelmäßig an MKO-Kundgebungen teil. Engel sagt, Giuliani erinnert sich nicht daran, wie viel Geld sie ihm im Laufe der Jahre gezahlt haben und glaubt, dass die frühere Einstufung der Gruppe als ausländische Terrororganisation ein Fehler war. Die Terrororganisation war auch an Parteispenden beteiligt. Die rechtsextreme Gruppe Vox, die mit 52 Abgeordneten den drittgrößten Block im spanischen Parlament darstellt, wurde 2013 mit rund 1 Million Euro von der MKO finanziert, wie die Zeitung El País im Januar 2020 berichtete. Zwei Abgeordnete der rechtsextremen Fraktion, Santiago Abascal und Iván Espinosa de los Monteros, erhielten 8 Monate lang Parteigehälter aus MKO-Spenden, insgesamt rund 65.000 Euro. Diese politische Lobbyarbeit hat dazu beigetragen, dass die Gruppe, die bis 2012 auf der US-Liste der Terrororganisationen stand, jahrelang der Kontrolle entging und ihr mehrfach sogar Gerichte zu Hilfe kamen. Im März 2019 wies ein deutsches Gericht das Wochenmagazin Der Spiegel an, Passagen aus einem Artikel zu löschen, in dem den Volksmujahedin Folter und Psychoterror vorgeworfen wurden. Das Gericht sagte in seinem Urteil, es würde dem deutschen Magazin eine Geldstrafe von 250.000 Euro auferlegen, wenn die Passagen über ein MKO-Psychoterror-Camp in Albanien nicht entfernt würden. Der bedeutende juristische Sieg der Zeit gegen die Terrorgruppe könnte jedoch der Anfang vom Ende ihrer kriminellen Aktivitäten in Deutschland und anderen europäischen Ländern sein.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.